man kann das nicht in bauschen Bogen verurteilen, aber wenn man sich die letzten Untersuchungen gerade von Produkten anguckt, es wurden da ja gezielt Produkte, die auf der Plattform Temu oder Shein bestellt worden sind. Das waren ja verheerende Ergebnisse. Da waren teilweise, es gab eine Schweizer Untersuchung, da waren nur 3 von 18 Produkten überhaupt wären in der Schweiz verkehrsfähig gewesen. Auch eine andere Untersuchung hier von einem europäischen Spielzeugverband, der Toy Association, war es meines Wissens 17 von 18 dann quasi durchgefallen, wenn nicht verkehrsfähig, weil sie nicht EU-konform sind. Also das spricht schon dafür, dass da vieles im Argen liegt.
Herzlich willkommen beim Dad's Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dad's Life.
Ihr kennt das sicher von euch selbst. Wenn wir Eltern bei Produkten auf Nummer sicher gehen wollen, schauen wir meist, ob es ein Siegel bzw. Label von Stiftung Warentest oder Ökotest gibt. Ist eins drauf, kann das Ding beruhigt gekauft werden, weil es ja gründlich gecheckt wurde. Aber was wird eigentlich gecheckt bzw. geprüft? Wie läuft so ein Test genau ab? Wie lange dauert er? Und wie streng ist das alles? Wir wollten das genauer wissen und haben Dr. Jürgen Steinert zu uns in den Podcast eingeladen. Steinert ist schon seit über 20 Jahren bei Ökotest und fungiert dort mittlerweile als stellvertretender Chefredakteur. In dieser Folge gibt er spannende Einblicke in das deutschsprachige Verbrauchermagazin, das es übrigens schon seit 1985 gibt, und uns Eltern einen praktischen Tipp mit, wie man gutes bzw. schlechtes Spielzeug erkennt. Und nun viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind, Herr Steinert, und vielen Dank schon mal für Ihre Zeit.
Ja, gerne, hat mich gefreut.
Ja, Herr Steinert, zuerst, bevor wir dann in Medias Res gehen, vielleicht noch ein paar persönliche Dinge. Seit wann sind Sie persönlich bei Ökotest und welche Tätigkeiten gehören zu Ihrem Aufgabengebiet?
Ich bin jetzt seit mittlerweile 22 Jahren hier bei Ökotest, habe hier angefangen als Testredakteur. Also ich bin von Haus aus Lebensmittelchemiker, habe lange Zeit Tests im Bereich rezeptfreie Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel betreut, also so der Bereich Gesundheit und Fitness war so mein Brevier. Und jetzt seit einigen Jahren habe ich die Leitung des Testressorts übernommen und bin seit kurzem auch, mittlerweile sind es auch 3 oder 4 Jahre, stellvertretender Chefredakteur hier bei Ökotest.
Können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, seit wann es Ökotest gibt und vor allem, warum es ihn gibt oder die Zeitschrift gibt?
Ja, Ökotest gibt es seit 1985. Ist jetzt also fast 40 Jahre dabei. Und in den 70er, 80er Jahren waren die Umweltproblematiken noch viel, viel ausgeprägter. Vieles war nicht bekannt, vieles hat man einfach nicht gewusst. Es gab zum Beispiel noch überhaupt keine INCI-Deklaration auf Kosmetika. Das heißt, war damals noch nicht verpflichtend anzugeben, was in einem Kosmetikum drin ist. Ja. Und das waren Schwermetalle im Fleisch beispielsweise. Dann 1986 Tschernobyl, die radioaktiven Niederschläge hierzulande. Also da kam so einiges zusammen und dann hat man sich gesagt, okay, das müssen wir mal irgendwie aufgreifen. Und hat ja primär nach unseren ökologischen Aspekten, einer der ersten Tests war Weintrauben, glaube ich, und auch Pestizide in Weintrauben und ansonsten aber auch kritische Konservierungsmittel auch in Kindermalfarben, also so Kinderfarben und so weiter. Also das waren so, damit ging es dann los.
Sie haben ja vorher schon kurz gesagt, Sie sind jetzt über 20 Jahren dabei. Inwiefern hat sich Ökotest da in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt sagen, verändert oder ist es im Kern noch immer genau das Gleiche wie vielleicht zu Beginn oder vor 20 Jahren?
Ja, wir haben uns natürlich weiterentwickelt und haben geguckt, also es wurde schon immer viel risikoorientiert untersucht. Das heißt, es gibt immer eine Recherche im Vorfeld eines Tests, wenn man sich überlegt, was wir testen wollen. Was sind interessante Parameter? Was ist überhaupt relevant? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es Gesetzesübertretungen etc.? Und was natürlich heute auch eine ganz große Rolle spielt, ist so die Unternehmensverantwortung für die Produkte. Also das Stichwort Corporate Social Responsibility. Also das ist, machen wir nicht bei jedem Test, aber da, wo es sich anbietet, also gerade im Lebensmittelbereich, Kaffee, Kakao, wo kommt er her, Orangensaft, ja, wie sind die Arbeitsbedingungen da vor Ort, wie sieht es da mit dem Pestizideinsatz aus, weil Entwaldung von Regenwald etc.
Jetzt ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser natürlich gerade der Spielzeugbereich ein sehr interessanter. Da haben ja zum Beispiel Produkte bzw. Spielzeug aus Fernost, China bezüglich Produktqualität, Sicherheit, aber auch Schadstoffe bei immer mehr Konsumenten, Konsumentinnen einen schlechten Ruf. Aus Ihrer Sicht zu Recht?
Ja, das zeigt sich ja immer wieder. Also es ist nicht, man kann das nicht in Bausch und Bogen verurteilen, aber wenn man sich die letzten Untersuchungen gerade von Produkten anguckt, es wurden da ja gezielt Produkte, die auf der Plattform Temu oder Shein bestellt worden sind. Das waren ja verheerende Ergebnisse. Da waren teilweise, es gab eine Schweizer Untersuchung, da waren nur 3 von 18 Produkten überhaupt wären in der Schweiz verkehrsfähig gewesen. Auch eine andere Untersuchung hier von einem europäischen Spielzeugverband, der Toy Association, war es meines Wissens 17 von 18 dann quasi durchgefallen, wenn nicht verkehrsfähig, weil sie nicht EU-konform sind. Also das spricht schon dafür, dass da vieles im Argen liegt. Ja.
Umgekehrt gefragt, ist dann automatisch Spielzeug, das in Europa hergestellt wird, tatsächlich höherwertiger, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass zum Beispiel Schadstoffe enthalten sind?
Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, das denke ich schon, ja. Wobei auch viele namhafte deutsche Hersteller, sage ich mal, oft ja auch im Ausland oder im Fernost produzieren lassen, die gar nicht mal unbedingt in Europa, ja. Also wenn in Europa produziert wird, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Vorgaben, was Schadstoffe angeht, eingehalten werden. Je nachdem, wie gut der Hersteller seine Lieferanten oder Produzenten, ich sage jetzt mal in Fernost, auch im Griff hat, also da die Kontrolle hat, sollten auch da eigentlich die Vorgaben, die hiesigen Vorgaben eingehalten werden. Aber es kann immer passieren, dass es da halt Ausreißer gibt.
Mhm. Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt natürlich auch Hersteller in Europa, in Deutschland, die in Fernost produzieren lassen, weil es einfach günstiger ist. Ist es immer noch besser, quasi ein europäisches, deutsches Unternehmen in Fernost produzieren zu lassen, also ein Fernostunternehmen in Fernost dann die Produkte einliefern zu lassen, weil die Qualitätssicherung wahrscheinlich trotzdem noch bei einem deutschen, österreichischen oder europäischen Unternehmen größer ist oder eine Letztqualitätssicherung vielleicht noch vorhanden ist.
Ja, es gibt ja natürlich, auf alle Fälle wird es Vorgaben geben, welche Standards eingehalten werden müssen, welche Schadstoffe nicht enthalten sein dürfen oder nur bis zu einer maximalen Konzentration. Ja, und von daher ist als schon, also das zeigen ja auch unsere Ergebnisse irgendwie, also Tests, die wir durchführen lassen an verschiedenen Produkten, dass bestimmte Hersteller so unterm Strich vielleicht doch besser abschneiden, weil sie da ihre Lieferkette besser im Griff haben.
Lässt sich vielleicht auch grob sagen, je bekannter ein Hersteller bzw. die Marke ist, desto sicherer sind die Spielwaren dieses Anbieters. Die haben ja doch auch einen gewissen Ruf zu verlieren, den jetzt die No-Name-Hersteller aus Fernost ja nicht haben. Da ist es relativ egal, sage ich mal.
Ja, grob gesagt kann man das schon sagen. Also gerade jetzt mit Blick auf die angesprochenen Untersuchungen der bei Temu oder Shein bestellten oder georderten Spielzeuge, das war ja katastrophal, das Ergebnis. Ja. Vielleicht auch noch ein Hinweis, es ist nicht verpflichtend anzugeben, wo dieses Spielzeug überhaupt hergestellt worden ist. Ja. Also Sie finden auf vielen Spielwaren, finden Sie gar keine Angabe. Was ein relativ guter Hinweis ist, ist tatsächlich Made in Germany zum Beispiel. Ja? Also dass das wirklich hierzulande hergestellt worden ist. Manchmal findet man auch nur so leicht abweichende Deklarationen. Da heißt es Designed in Germany zum Beispiel. Da wissen Sie dann auch nur, okay, dass das Spielzeug, wie es gestaltet sein soll, das hat man sich hierzulande ausgedacht. Aber letztendlich die Produktion findet dann doch woanders statt.
Okay. Wie ist Ihre Schätzung bezüglich Schadstoffe und auch Spielzeugsicherheit? Wie viel Prozent circa der in Europa bzw. in Deutschland erhältlichen Spielwaren haben diesbezüglich so grobe Mängel, dass sie eigentlich für Kinder schon fast gefährlich sind?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es ist ein gewisser Anteil, vor allen Dingen Spielzeuge, die dann die Spielzeugnormen, also die Sicherheitsanforderungen der Spielzeugnorm nicht erfüllen. Da geht es vor allen Dingen so um verschluckbare Kleinteile. Ja, löst sich irgendwas, können die Kleinen das verschlucken, ja oder nein. Den Anteil gibt es immer noch. Ich habe die Tests mal durchgeguckt, die wir gemacht haben, so über die Jahre, wir haben immer wieder zur Weihnachtszeit gerne gemacht. Die Ergebnisse sind unter dem Strich, muss man sagen, besser geworden über die Jahre und Jahrzehnte, während es vor 10, 15 Jahren noch mehr als die Hälfte der Produkte durchgefallen ist, waren es zuletzt doch eher wenige. Also ich glaube schon, dass die Hersteller dran sind, da darauf zu achten, auch eben um ihren Namen da, um ihren Namen und Ruf nicht zu schädigen.
Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, also Hersteller und Händler müssen ja Verbraucherinnen und Verbraucher auf Anfrage über unter Anführungszeichen besonders besorgniserregende Stoffe und Produkte informieren. Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber wenn sich darin in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozent vorliegen. Jetzt gibt es vom Deutschen Umweltbundesamt eine App, die heißt Scan4Cam. Damit kann man sozusagen direkt Anfragen an die Hersteller schicken. Es gibt jetzt auch, wie Sie schon gesagt haben, nicht für jedes Spielzeug, nicht für jede Spielware einen Testbericht von Ökotest oder von anderen seriösen Testinstituten. Ist es sinnvoll, so eine Anfrage direkt an den Hersteller zu schicken? Kann sowas wirklich Sicherheit geben? Ist das praktikabel überhaupt?
Also die App bietet relativ viele Vorteile. Sie ist einfach in der Handhabung, sie ist werbefrei, sie ist kostenlos. Ja, das kann man attestieren, das ist so. Und sie beruht aber auf einer Datenbank, die so allmählich wächst. Also Sie scannen einfach den Barcode mit Ihrem Handy ein und dann kriegen Sie entweder ein Ergebnis von diesen besonders besorgniserregenden Stoffen. Ist da was drin, ja oder nein? Kriegen Sie kein Ergebnis, wird eine Anfrage an den Hersteller gesendet, der dann 45 Tage Zeit hat, das zu beantworten. Das heißt, so lange stehen Sie erstmal ratlos da, wissen es nicht. Aber umso mehr Anfragen gestellt werden, desto mehr, der Hersteller ist ja verpflichtet, dann zu antworten, fließen diese Antworten in die Datenbank ein und das Ganze wächst dann. Also von daher ist das zumindest schon mal ein Hinweis, ja, auf die Schadstoffbelastung, jetzt mit diesen besonders besorgniserregenden Stoffen. Ja, das ja, darum geht es ja. Ich erfahre jetzt noch nichts über verschluckbare Kleinteile etc. Ja, das ist eine andere Sache. Aber das ist so, im Großen und Ganzen ist das eine sinnvolle Sache.
Gibt es jetzt einfach aus dem persönlichen Gefühl heraus, wenn Sie jetzt persönlich Spielzeug auswählen würden oder auswählen, auch wo es jetzt keinen Testbericht dazu gibt, was kann man Eltern raten, worauf sollte man unbedingt achten? Gibt es so Must-Haves, wo man sagt, okay, ich schaue das Spielzeug an, das sollte, je nach Spielzeuggruppe wahrscheinlich, aber das ist die Mindestanforderung eines Spielzeugs, eines guten Spielzeugs.
Also ein guter Ratschlag ist immer erstmal die Nase dran halten, ja, bevor ich es kaufe. Ja. Also wenn es stinkt irgendwie, wenn es nach Tankstelle riecht, sage ich jetzt mal, also dann tun nicht die Finger davon lassen. Denn dann kann man davon ausgehen, dass da Stoffe enthalten sind, die nichts im Kinderzimmer zu suchen haben. Ja, also das auf alle Fälle. Das können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sein, die hier ausdünsten, von denen einige krebserregend sind oder auch nur als möglicherweise krebserregend eingestuft sind. Das ist schon mal so eine erste Geschichte, also nochmal die Hand, die Nase dran halten. Riecht es unangenehm, dann eher Finger weg. Zweite Sache ist Plastik. Generell, Plastik ist oft, also gerade wenn es weiches Plastik ist, immer irgendwie mit mehr oder weniger mit Weichmachern belastet oder enthält es, um das Plastik überhaupt weich zu machen. Gerade wenn Vinyl noch draufsteht, dann handelt es sich oft um PVC, das mit Weichmachern irgendwie plastisch gemacht werden muss. Auch da sollte man überlegen, ob man nicht zu anderen Stoffen greift. Bei textilen Spielzeugen schwer zu sagen, es sieht man dem Produkt nicht an. Beim Reiben so auch merkt man auch nicht, blutet das eventuell aus, gehen Farbstoffe, lösen sich Farbstoffe. Da ist die Möglichkeit, wenn man Secondhand kauft, ist auch eine Geschichte. Ja, viele Lösemittel und so weiter sind da natürlich schon, weil es schon in Gebrauch war, ausgedünstet. Ja, die Belastung ist geringer. Textilteile sind vielleicht schon mal gewaschen worden. Auch da sind mögliche Schadstoffe rausgewaschen worden. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Bei Holzspielzeug vielleicht noch so ein Tipp, gucken, wie sieht es aus mit scharfen Kanten, Ecken. Ist da irgendwas abgesplittert? Kann da was splittern? Also durchaus in die Hand nehmen und Nase dran halten, ist immer ein guter Hinweis.
Okay. Sie haben es jetzt eh schon kurz angeschnitten, Holz versus Plastik. Wir beobachten das bei uns auch in der Community. Das ist ein großes Thema, weil einfach viele Eltern jetzt dazu tendieren oder verstärkt dazu tendieren, wieder Holzspielzeug zu nehmen, da dieses ja alleine aufgrund des Materials ein bisschen den Ruf genießt, natürlich zu sein und somit auch schadstofffrei zu sein. Ist das ein Irrglaube oder ist das schon tendenziell die richtige Annahme?
Es ist tendenziell ist es wohl richtig, ja. Nur man kann nicht von vornherein sagen, Holz ist unbelastet. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, Das auf alle Fälle, das ist ein großer Vorteil. Nur muss man sich eventuell auch fragen, wo kommt das Holz überhaupt her? Was ist es für Holz? Ja, ist es aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wie auch immer. Dazu kommt vieles, ist ja kein unbehandeltes Holz, sondern es ist lackiertes Holz. Es ist zumindest so eine Lackschicht drauf. Und auch diese Lackschicht kann Problemstoffe mit sich bringen. Ja, auch da können Weichmacher drin sein, möglicherweise auch Farbstoffe. Deswegen, ja, tendenziell ist es besser, aber es kann Risiken bergen. Wenn es dann noch verleimtes Holz ist, möglicherweise, in bestimmten Spielzeugen kann immer auch nochmal Formaldehyd ausgasen. Also da ist nicht von vornherein gesagt, dass das Holz grundsätzlich besser ist. Unbehandeltes Holz, ja, kann man sagen, das ist eigentlich eine gute Wahl.
Im Dezember 2023 von Ökotest gibt es einen schönen Test für interessierte Eltern über Puppen. Diesen Test als Beispiel genommen, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern eine ungefähre Vorstellung davon vermitteln, welche Gesamtkosten für einen Test anfallen und wie viel Zeit da auch reinfließt?
Ja, zu den Kosten kann ich Ihnen hier nicht sagen. Das machen wir grundsätzlich nicht. Zum zeitlichen Aufwand, ja, das ist Tests werden. Wir haben eine Testplanung meistens fürs ganze Jahr und das muss dann natürlich rechtzeitig angeschoben werden, so ein Test. Das beginnt damit Marktrecherche. Was sind so, wie genau zurrt man das fest? Spielzeug gibt es wie Sand am Meer. Letztendlich müssen Sie eine Produktgruppe raussuchen und dann überlegen, was sind relevante Parameter. Wenn das feststeht, dann muss mit den Laboren gesprochen werden. Habt ihr Zeit, das zu untersuchen? Was kostet das bei euch? Und so weiter. Es gibt Labore, wir haben keine eigenen Labore, sondern wir arbeiten standardmäßig mit verschiedenen Laboren über die ganze Republik verteilt zusammen oder beauftragen die. Die Produkte werden eingekauft bei uns. Wir haben eine Einkaufsabteilung, die Produkte am Markt anonym einkauft. Wenn die dann da sind, erfasst sind, werden die dann in die entsprechenden Labore verschickt. Die Labore haben eine gewisse Bearbeitungszeit, da gehen einige Wochen ins Land unter Umständen. Dann kriegen wir die Ergebnisse, wir müssen die Hersteller informieren. Der Hersteller erfährt jetzt erstmalig eigentlich, sein Produkt wird getestet. Er hat Zeit für eine Stellungnahme zu diesen Laborergebnissen, ja, und ob sich das mit seinen Untersuchungen deckt, mit seinen Vorgaben deckt oder ob es da Widersprüche gibt. Dann werden diese Ergebnisse bewertet. Nach einem Schema, das wir entwickelt haben für verschiedene Tests. Wenn es neue Parameter sind, muss man sich überlegen, wie man mit einem bestimmten Stoff umgeht. Dann wird der Artikel dazu geschrieben, diese Testtabellen werden erschaffen. Und also kurzum von dieser Planung, von dem Anfang, was teste ich jetzt konkret, bis zur Veröffentlichung gehen eigentlich immer mehrere Monate ins Land. Ja. Je nachdem, Praxistests dauern oft noch länger, als wenn es reine Schadstoffuntersuchungen sind. So sieht es aus. Mehrere Monate.
Und wie wird letztlich entschieden, ob man jetzt Zahnpasta testet oder Puppen oder keine Ahnung was gibt es da? Oder wer entscheidet das dann auch letztlich, was dann ins Heft kommt, beziehungsweise nicht was ins Heft kommt, sondern was halt getestet wird?
Es ist das Gesamtportpourri, das wir Monat für Monat, es ist immer irgendwie was aus dem Bereich normalerweise Lebensmittel dabei, aus dem Bereich Kosmetik, nach Möglichkeit was aus dem Bereich Kinderprodukte, weil wir wissen, wir haben eine sehr junge Leserschaft, auch viele Leser, gerade junge Familien, die erstmalig Eltern geworden sind. Und da ist natürlich die Sorge um das Erstgeborene immer besonders groß, weil man will besonders vorsichtig sein und alles richtig machen. Und letztendlich auch so Produkte, die so aus dem, ich sage jetzt mal, Bau- und Wohnbereich kommen, Wandfarbe zum Beispiel, Holzlasuren, keine Ahnung. Aber der Kinderbereich sollte immer dabei sein, ja. Das geht von der Erstausstattung. Ja, das können Strampler sein, das können Wickelauflagen sein, das können die Windeln sein, was auch immer, oder eben auch Spielzeug.
Wer bekommt dann das Siegel? Welche Parameter müssen da erfüllt sein? Welche Kriterien, damit ein Produkt dann dieses Siegel bekommt?
Naja, wir legen ja im Vorfeld fest, welche Testparameter wir untersuchen lassen. Also bleiben wir beim Spielzeug. Das muss sicherlich die Vorgaben der Spielzeugnorm, der EN 71, erfüllen. Also es muss sicher sein, keine verschluckbaren Kleinteile. Puppen sollten nicht entflammbar sein, also alles, was so dazugehört. Diese und jene Stoffe dürfen nicht enthalten sein, nur bis zu einer bestimmten Menge. Das wird überprüft und wenn das alles in Ordnung ist, wenn wir hier keinen Grund sehen, eher irgendwas zu kritisieren, dann ergibt das Gesamturteil sehr gut oder gut, wenn es kleinere Mängel sind, beziehungsweise wenn es mehr Mängel sind, dann halt reicht die bei unserer Schulnotenskala reicht von sehr gut bis ungenügend halt. Und sobald der Test veröffentlicht ist, kann der Hersteller sich an unsere Lizenzabteilung wenden und sagen, Leute, hört mal zu, ich habe hier einen sehr gut für mein Produkt XY bekommen, ich würde das gern irgendwie entsprechend kennzeichnen und dann kümmert sich die Abteilung drum.
Alles klar. Ökotest ist ja mittlerweile auch bekannt dafür, teils deutlich strengere Grenzwerte im Vergleich zu den gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel beim Schadstoffgehalt von Produkten, für die Bewertung heranzuziehen. Natürlich auch teils zum Unmut von Herstellern. Ist die Gesetzgebung bei Schadstoffen oder auch bei den Spielzeugnormen aus Ihrer Sicht da etwas zu lasch?
Es kommt vereinzelt vor, beziehungsweise es dauert zu lange, wird sehr lange diskutiert, bis man endlich Grenzwerte festlegt. Wir haben das lange gehabt bei Farbstoffen zum Beispiel. Da hat es lange gedauert, bis man auch einen Grenzwert für, ich glaube, Anilin dann festgelegt hat. Ja, und da sind wir relativ früh schon dabei. Auch diese Weichmacher, die Phthalate, haben wir schon relativ früh abgewertet, bevor es dann die gesetzliche Umsetzung dann letztendlich kam. Das hat aber auch dazu beigetragen, denke ich, unsere Ergebnisse immer wieder, dass hier überhaupt was in Gang gesetzt worden ist, was gesetzliche Grenzwerte angeht. Und ja, es ist möglich, und bleiben wir jetzt bei den Phthalaten, auf andere Weichmacher auszuweichen, die möglicherweise oder aller Wahrscheinlichkeit nach weniger problematisch sind. Deswegen treiben wir mit diesen Untersuchungen oder diesen Bewertungen auch die Hersteller so ein bisschen vor uns her. Und es zeigt Wirkung. Also wir sehen das in verschiedenen Tests. Wenn wir einige Jahre später einen gleichartigen Test wieder veranstalten, dass dann die Belastung häufig geringer geworden ist.
Mhm. Jetzt habe ich im Zuge der Recherche auch einen Weltartikel, der ist zugegebenermaßen schon etwas älter, von 2007. Da ist es auch, glaube ich, darum gegangen, dass Ökotest immer wieder zu Gerichtsterminen auch geladen wird. Und in einem Beitrag heißt es, ich zitiere mal wortwörtlich, die Wettbewerbszentrale zum Beispiel monierte, dass das Label irreführend sein kann, wenn der Verbraucher den Eindruck gewinnt, ein Produkt sei insgesamt empfehlenswert, obwohl allein die ökologische Komponente beurteilt wurde. Ihr Konkurrenzstiftung Warentest, die legen ja bei den Tests das Augenmerk jetzt eher mehr auf die Funktionalität und auf den Gesamtnutzen des Produktes, wenngleich natürlich da auch Schadstoffe und die Sicherheit mit einfließen. Ist aus Ihrer Sicht diese schon ältere Kritik an Ökotest aktuell noch berechtigt oder hat sich da auch was verändert?
Nee, das ist nicht mehr berechtigt. Also da hat sich Ökotest doch deutlich weiterentwickelt. Ja, den Vorwurf gab es, dass wir uns rein auf die Schadstoffe irgendwie beschränkt hätten und die Funktionalität beispielsweise überhaupt nicht berücksichtigt hätten. Das wissen wir, dass das nicht geht. Und deswegen ganz viele Tests, wo sich's anbietet, werden Praxistests gemacht. Bei Reinigern beispielsweise, also Glasreiniger, Allzweckreiniger zum Beispiel, da wird natürlich auch im Labor geprüft, wie gut reinigen diese Produkte wirklich. Da geht es nicht nur darum, sind die Inhaltsstoffe dieser Reiniger ökologisch bedenklich oder gesundheitlich bedenklich, sondern tatsächlich auch, wie gut reinigt das Produkt. Und ebenso bei den Spielzeugen eben auch die Prüfungen nach der Spielzeugnorm, nach der EN 71. Irgendwie. Nicht nur irgendwie gucken, gas der ein oder andere Schadstoff aus, sondern tatsächlich auch, ist das Spielzeug sicher.
Okay, ich habe dann auch noch im Wikipedia-Profil von Ökotest ist auch zu lesen, dass im Durchschnitt gegen Ökotest pro veröffentlichte Ausgabe einmal prozessiert wird und dafür auch Prozesskosten pro Jahr von mindestens 250.000 Euro einkalkuliert werden. Sie müssen jetzt nicht die Zahl kommentieren, aber Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig gern gesehen bei gewissen Unternehmen, oder? Also wenn Sie kommen und gewisse Produktgruppen testen, können sich gewisse Hersteller wahrscheinlich schon ausmalen, dass es für sie nicht so gut ausgeht.
Ja, also die Hersteller sind oftmals nicht begeistert von dem, was wir ihnen präsentieren. Ja. Auf der anderen Seite, wenn sie da mal ein Produkt haben, das wir tatsächlich damit sehr gut oder gut beurteilt haben, gehören sie auch, diese Hersteller aber auch zu den ersten, die nach dem Label rufen. Ja, also so ist es. Es ist so, also dass wir jetzt noch pro Heft mindestens eine gerichtliche Auseinandersetzung haben, das stimmt mittlerweile auch nicht mehr. Also natürlich kommt es vor, dass Hersteller partout nicht mit der Beurteilung einverstanden sind und dann kann das schon mal vor Gericht gehen. Aber es ist jetzt über die letzten Jahre, ist, muss man sagen, es ist wenig geworden. Ja, es ist nicht ganz auszuschließen, oder es kommt vor. Aber die Regel jetzt eine Auseinandersetzung pro Heft, das ist falsch. Das stimmt nicht mehr.
Sollte man vielleicht mal aktualisieren, genau. Ich habe es erst gestern nochmal gelesen. Letzte Frage noch, das betrifft, Sie haben es zum Teil eigentlich eh schon vorher beantwortet. Ich würde es trotzdem gerne nochmal fragen. Es gibt ja dann immer die Unterscheidung quasi Ökotest, also von den, ich sage jetzt mal die zwei großen Institute, Ökotest und Stiftung Warentest. Ökotest testet nur Teilaspekte hinsichtlich Schadstoffe, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit versus Stiftung Warentest, die ganzheitliche beziehungsweise auch den Funktion, auch die Funktion und den Nutzen testen. Das würden Sie sagen, ist nicht mehr so korrekt, weil Ökotest auch jetzt schon mehr in diese Richtung gegangen ist, oder?
Ja, natürlich. Also wir sind weit weg davon, jetzt nur noch uns auf die Schadstoffe zu fokussieren, sondern machen da immer da, wenn es sich anbietet, auch Praxistests. Ja, das ist gar keine Frage.
Ja, Herr Steinert, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und auch für die spannenden Einblicke in Ökotest und wie das Ganze funktioniert und wünsche noch weiterhin viel Spaß beim Testen.
Danke, danke.
Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.